Es gibt immer wieder Momente im Leben, da kann sich die Sicht auf etwas völlig verändern. Da sagt man so innerlich für sich, aha, jetzt verstehe ich. Und mit diesem aha drückt man umgangssprachlich aus, jetzt habe ich etwas verstanden. Jetzt habe ich etwas neu erkannt. Jetzt bringe ich wieder etwas zusammen, was mir vorher irgendwie ein bisschen geheimnisvoll war. Und so ein Moment einer besonderen, einer plötzlichen Erkenntnis, den nennt man tatsächlich auch ein Aha-Erlebnis. Ein Aha-Erlebnis kann nämlich so ein Leben von einem Moment zum anderen verändern. Weil plötzlich sieht man diese Dinge in einem ganz neuen Licht. Zum Beispiel macht ein Mann einer Frau einen Heiratsantrag. Ganz plötzlich, ganz unerwartet, plötzlich geht er auf die Knie vor ihr und streckt ihr einen Ring hin. Und bevor die Frau überhaupt antworten kann, denkt sie, aha, deswegen war er die letzten Tage so nervös und deswegen wollte er vor 2 Wochen unbedingt mal mit meinem Vater allein was unternehmen. Ich habe mich schon gewundert. Sie dachte vielleicht schon, es gäbe irgendwie ein größeres Problem und er wollte vielleicht um Geld schnorren oder sowas. Aber das war alles, es gehörte alles zu diesem einen Moment der Überraschung. Aha, plötzlich passt alles zusammen, was vorher so merkwürdig, so rätselhaft, vielleicht auch so zu Zweifeln und Unsicherheit geführt hat. So ein Aha-Erlebnis finden wir auch in unserem Bibeltext. Robert hatte schon angedeutet in 1. Mose 45. 1. Mose 45. Ein Moment, der plötzlich alles verändert. Ein ganz neues Licht auf all die letzten Begebenheiten scheinen lässt. Und auf einmal macht vieles, was vorher so merkwürdig, so fragwürdig war, es macht auf einmal Sinn. Wir lesen in 1. Mose 45 die ersten 15 Verse. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn her standen. Und er rief, lasst jeder Mann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihn nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran. Und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher gebracht habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott, und er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht und zum Herrn für sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt zu ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir herab, zögere nicht. Du sollst im Land Goschen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Söhne und die Söhne deiner Söhne, deine Schafe und deine Rinder und alles, was du hast. Und ich will dich dort versorgen, denn noch 5 Jahre dauert die Hungersnot, dass du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was du hast. Und siehe, eure Augen und die Augen meines Bruders Benjamin, sie sehen es, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, und eilt und bringt meinen Vater hierher herab. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals. Und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte an ihnen. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Aha, jetzt verstehe ich. So lautet die Predigt. Aha, mit diesen 3 Buchstaben fangen auch die 3 Punkte an, unter denen wir diesen Text betrachten wollen. Erstens A, wie anhaltende Liebe erkannt. Stellt euch noch einmal diese Situation vor. Die Söhne Jakobs, sie ziehen im zweiten Jahr der Hungersnot zum zweiten Mal aus Kanaan nach Ägypten, sind ein paar Wochen unterwegs, um Getreide zu kaufen. Und mit großer Mühe konnten sie vorher ihren Vater Jakob davon überreden, auch den jüngsten Sohn Benjamin mitzunehmen. Denn der ägyptische Aufseher, er hatte sie für Spione gehalten. Und Simeon, einen der Brüder, ins Gefängnis geworfen und erklärt, sie müssten ihren jüngsten Bruder mitbringen, wenn sie Simeon und ihn wiedersehen wollen. Das war der Test, ob sie wirklich allesamt eine Familie sind, ob sie die Wahrheit gesagt haben und keine Kundschafter. Und so wurde Simeon gefangen genommen und sie mussten Benjamin, den jüngsten Bruder, mit nach Ägypten bringen. Und nachdem Jakob sich sehr lange geweigert hat, am Ende ist die Not so groß und Juda kann ihn überzeugen und sie reisen mit Benjamin nach Ägypten. Und dann schien plötzlich alles zu klappen. Sie wurden zum Essen im Haus des ägyptischen Herrschers eingeladen. Sie zogen mit vollen Getreidesäcken heimwärts. Und dann wurden sie plötzlich abrupt zurückgerufen. Die Brüder stehen plötzlich erneut als Angeklagte vor dem ägyptischen Herrscher. Diesmal werden sie beschuldigt, den silbernen Kelch gestohlen zu haben, der dann auch tatsächlich ausgerechnet in Benjamins Getreidesack gefunden wird. Die Brüder bemerken, Gott straft ihre Sünden. Vor 22 Jahren hatten sie ihren Bruder Josef grausam als Sklaven nach Ägypten verkauft. Und sie können ihre Schuld nicht länger verschweigen. So lange haben sie versucht, ihre Sünden wegzudrängen. Sie haben darüber geschwiegen. Sie wollten nicht darüber reden. Sie versuchten, sich irgendwie ihr Leben aufzubauen, ohne damit zu konfrontiert zu werden. Aber jetzt, hier in dieser Not, merken sie, Gott ist uns auf den Fersen. Er straft uns für das, was wir damals getan haben. Wir können vor ihm nicht fliehen. Ja, all die Härte, all die Anklagen, das Gefängnis, die Drohung. Sie merken, es ist Gott, der uns straft. Unsere Schuld ist von Gott gefunden worden. Und allen voran ist Juda bereit, selbst ein Sklave zu werden, damit Benjamin nach Hause kehren kann. Er ist so überführt von seiner eigenen Schuld, von seiner eigenen Ungerechtigkeit, dass er sagt, okay, bitte nehmt mich. Ich will die Schuld tragen. Lasst Benjamin gehen. Er möchte Stellvertreter sein. Er möchte der Bürge für Benjamin sein. Sein kleiner Bruder soll nicht für seine Sünden büßen. Und alle Brüder, sie schauen gespannt und erwartungsvoll auf diesen Befehlshaber Ägyptens, der sie gerade so zornig angeklagt hat. Was wird er sagen? Wie wird er reagieren auf Judas emotionale Bitte, wie er gesprochen hat von der Liebe des Vaters und von der dem besonderen Wert von Benjamin und wie er doch selber versprochen hat, für ihn einzutreten. Wie wird er reagieren? Wird er sie nun doch alle gefangen nehmen? Werden sie jetzt doch alle zu Sklaven? Totenstille. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier entscheidet sich jetzt ihr ganzes weiteres Leben. Von diesem Wort dieses ägyptischen Befehlshabers ist jetzt alles abhängig. Und das Gesicht dieses ägyptischen Mannes, es verzieht sich. Auf einmal sagt er seinen Dienern und Wachleuten etwas auf Ägyptisch. Die Brüder Jakobs können es nicht verstehen, aber alle, die Soldaten, die Diener, alle verlassen den Raum. Oh, was hat das zu bedeuten? Was soll das jetzt werden? Und plötzlich kommen diesem Mann die Tränen. Er wirkt völlig aufgelöst. Und dann sagt er auf einmal mit zitternder, mit schluchzender Stimme auf Hebräisch: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Die Brüder sind wie erstarrt. Sie bekommen keinen einzigen Ton, keinen Laut raus. Sie wissen überhaupt nicht, ist das ein Traum? Ist das echt? Sie wissen überhaupt nicht, wie sie reagieren können. Sie sind wie festgefroren, wie versteinert. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Und Josef, er ruft ihnen zu, tretet doch zu mir heran. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Das, was niemand wissen durfte, nicht mal der Vater. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Tatsächlich. Und am Ende dieses Abschnittes lesen wir: Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals. Und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte an ihnen. Könnt ihr euch das vorstellen? Über 22 Jahre haben sie sich nicht gesprochen. Beziehungsweise 20 Jahre überhaupt nicht gesehen. Und dann die letzten 2 Jahre nur so sporadisch getroffen. Aber das Ganze verstellt, distanziert. Und hier bricht alles auf. Und Josef, er weint, er umarmt sie und weint so laut, dass sogar die Diener in Josefs Haus es hören. Und nicht nur die, sondern sogar das Haus des Pharaos, was scheinbar nicht weit weg war. Selbst da hörten sie, wie laut Josef weinte. Was sich hier angestaut hat an Emotionen. Was für ein Aha-Erlebnis. Und auf einmal verstehen die Brüder, warum der Mann aus Ägypten sie so seltsam behandelt hat. Sie haben sich gewundert, sie haben schon ihrem Vater gesagt, wir verstehen überhaupt nicht, warum der uns so komische Fragen gestellt hat. Warum sie als Kundschafter beschuldigt wurden. Warum sie ins Gefängnis gesteckt wurden. Warum dieser Mann immer wieder nach ihrem Vater und dann auch unbedingt den jüngeren Bruder sehen wollte. Wie haben sie sich über seine Härte gewundert? Dabei meinten sie noch, sie seien redliche, zuverlässige Männer, die ganz zu Unrecht beschuldigt wurden. Und nun wissen sie, Josef hätte das Recht gehabt, noch viel härter mit ihnen zu verfahren. Oh, all diese Härte, über die sie sich so schockiert gezeigt haben, die sie so ungerecht fanden. Plötzlich merken sie, boah, wie mild hat er uns eigentlich behandelt. Jetzt, wo wir wissen, wer er ist, er hätte uns viel härter behandeln können. Sie bemerkten nicht, dass er die ganze Zeit verstanden hat, was sie miteinander sagten. Dass er eigentlich gar keinen Dolmetscher brauchte, gar keinen Übersetzer. Sie vermuteten nicht, dass der Mann schon 2-mal den Raum verlassen hatte, nicht weil er irgendwelchen Geschäften nachgehen musste, sondern weil er weinte. Zum ersten Mal, als er hörte, wie sie über ihre Sünde gegen Josef untereinander sprachen und bekannten. Und dann musste er erneut weinen, als er seinen Bruder Benjamin sah. Und diese kurzen Momente, wo er rausging, da weinte er. So lieb hatte er sie. Es war letztlich, als er jetzt hier hörte, wie sehr Gott an seinen Brüdern gearbeitet hat, wie bewusst sie ihnen ihre eigene Sünde war. Wie schützend sie sich nun alle zu Benjamin stellten und wie aufopfernd sich Judah sogar selbst hingab. Oh, als Josef diese Kennzeichen von Buße und Glauben sah, da konnte er sich nicht länger bezwingen, heißt es hier. Er konnte sich nicht länger zusammenreißen. Er konnte nicht länger diesen kalten, zornigen Eindruck aufrechterhalten. um sie zu prüfen. Seine Liebe bricht durch. Seine herzliche Liebe zu ihnen bricht durch. Eine Liebe, die seit der ersten Begegnung, ja, seit seiner Kindheit bestand. Josef wollte sich nicht rächen. Er wollte seine Brüder nicht leiden sehen. Er wollte sich mit ihnen versöhnen von Anfang an. Und er hoffte aufrichtig darauf, dass der Herr an ihnen gewirkt hat, damit sie wahre Gemeinschaft haben können. Alles, was er getan hat, es sollte dazu dienen, dass sie Gemeinschaft haben können. Seine Liebe war verborgen. Die ganze Zeit. Von dem Moment an, wo die Brüder zum ersten Mal kamen, um Getreide zu kaufen, und er sie so hart angegangen ist und sie als Kundschafter bezeichnet hat, bis zuletzt, bei allen heftigen Anschuldigungen, die er gegen sie aufbrachte, bei all den schweren Aufgaben, die er von ihnen forderte, in all dieser Zeit wirkte es, als wäre er ihnen feindlich gesinnt und nur gelegentlich freundlich, wie bei dem gemeinsamen Essen. Doch nun merken sie, aha, selbst in seiner scheinbaren Härte schlug sein Herz voller Liebe und Vergebung. Niemals war er auf Rache aus. Er hätte es so leicht tun können. Doch erst jetzt wird seine Liebe den Brüdern offenbar. Erst jetzt, wo er weinend an ihrem Hals hängt und einen jeden seiner Brüder küsst, als Zeichen der Herzlichkeit, als Zeichen der Liebe, als Zeichen der familiären Verbindung, da merken sie, er hat uns die ganze Zeit geliebt. Er unterdrückt seine Gefühle nicht länger, sondern begegnet ihnen offen und persönlich, jedem Einzelnen. Er ruft sie in seine Nähe, tretet her zu mir, kommt zu mir heran, tretet doch zu mir. Er umarmt sie, er küsst sie herzlich, zeigt jedem Einzelnen seine aufrichtige Freude, sie wieder Brüder nennen zu können. Ich bin Josef, euer Bruder. Es ist, als fällt eine schwere Bürde von Josef selbst ab. So sehr freut er sich darüber, sie wieder umarmen zu können. Er liebt sie anhaltend. Doch aha, erst jetzt erkennen sie es. Erst jetzt verstehen sie, wie er sich ihnen gegenüber verhalten hat. Und vielleicht erlebst du Gott auch so. Vielleicht hast du ihn in den letzten Wochen oder Monaten oder Jahren so erlebt wie ein harter Herr. Du weißt, du musst zu ihm kommen, um Leben zu erhalten. Du weißt, er ist es, der dein Leben in seiner Hand hat. So wie die Söhne Jakobs in der Hungersnot. Sie wussten, wir können nur Nahrung finden bei diesem ägyptischen Mann. Doch das, was Gott sagt, was er in seinem Wort von dir verlangt, es wirkt so hart, es wirkt so kühl, es wirkt so viel. Es ist, als würde er deine Kraft wie Simeon ins Gefängnis werfen. Und du fühlst dich schwach und wehrlos. Und dann verlangt er auch noch, dass du das, was dir das Liebste im Leben ist, aufgibst und ihm bringst, wie den kleinen Benjamin. Und du denkst, warum das alles? Warum meine Kraft? Warum mein Liebstes? Warum, Gott, verlangst du so viel von mir? Wieso ist Gott so hart zu mir? Wieso ist er so gefühllos? Wieso will er mir alles nehmen? Nun, vielleicht denkst du so. Und dann gibt es einen Moment, du betest und Gott schenkt dir eine Freude. Gott erhört ein Gebet. Und du denkst, ach, so kann sich das anfühlen. Ja, so wünsche ich es mir. So wie dieses Essen bei dem Mann in Ägypten. Doch dann, nur einen Augenblick später, verlangt er alles wieder zurück. Schau, wie Josef seine Brüder so manche seltsame Wege führen musste, damit sie ihre Schuld erkennen und aufrichtig vor ihm treten. Nicht mehr, wie sie anfangs bei dem ersten Begegnung sagen, wir sind aufrichtige Männer, sondern dass sie treten, wie hier bei dem zweiten Besuch, und sagen, wir sind Sünder. Wir sind schuldig. Manchmal muss Gott solche Wege gehen. Und wenn Gott dich dunkle Wege führt, vertraue darauf. Er tut es aus Liebe, nicht aus Rache. Er tut es voller herzlicher Zuneigung, nicht aus Schadenfreude. Er nimmt dir nichts, um dich einfach kraft- und freudlos zurückzulassen. Sondern wenn er dir etwas nimmt, dann doch nur, um dir etwas Besseres zu geben. Wenn er dir deine Kraft nimmt, dann doch nur, um zu zeigen, wie du in ihm stark sein kannst. Und wenn er dir dein Liebstes nimmt, dann doch nur, um dir es in einem höheren Maße zurückzugeben. Josef nahm den Brüdern erst Simeon und dann scheinbar Benjamin, und doch diente es nur dazu, um sie alle wirklich zu vereinen in Liebe und versöhnter Gemeinschaft. Ihr Lieben, so wirkt auch Gott. Manchmal scheint seine Liebe verborgen. Für eine Zeit lang wirkt es so, als wäre er hart gegen uns. Und doch hat er eine anhaltende Liebe. Was Gott von dir verlangt, das tut er aus Liebe. Nun, vielleicht bemühst du dich, richtig zu leben. Gehst zum Gottesdienst, du liest die Bibel, du betest. Doch alles fühlt sich kalt an und irgendwie fremd, als würde etwas zwischen dir und Gott stehen. Dir widerfahren immer wieder neue Probleme und Sorgen, und es fühlt sich an, als würde Gott sich überhaupt nicht für dich interessieren. Oder als wäre er sogar gegen dich, während er deinen ungläubigen Freunden so viel besser geht. Doch wenn sich Gott auch für einen Moment abwendet, so ist dann sein Herz doch niemals fern von dir. Von denen, die er zu sich ruft, den wendet er sich immer wieder in Treue zu. In Jesaja 54, Vers 7 lesen wir, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, da spricht Gott zu seinem Volk, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Im aufwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Seht ihr, Gott handelt genau so, wie wir es hier als ein Beispiel bei Josef sehen. Er wendet sich manchmal für einen Augenblick ab, aber doch nur, um sich in ewiger Gnade zu erbarmen. Vielleicht ist es eine Schuld, die du bekennst, die zu so einem Aha-Moment wird in deinem Leben. Vielleicht musst du das Vertrauen auf deine eigene Kraft oder auf falsche Gewohnheiten aufgeben. Vielleicht dient es auch nur dazu, dass du verstehst, wie abhängig du von Gott bist. Wenn er sich einmal von dir abwendet, wie trostlos, wie kraftlos, wie hilflos du dann bist. Ich hatte eine Phase, wo es mir äußerlich scheinbar gut ging. Ich hatte alles, was ich mir gewünscht hatte. Und plötzlich merkte ich konnte an überhaupt nichts davon Freude haben. Es ist so, als würde alles durch meine Hände rinnen und ich dachte, ich habe alles, was ich mir gewünscht habe, und an nichts habe ich Freude. Alles schien trüb und grau und ich bemerkte, selbst um das Gute zu genießen, brauche ich Gott. Nicht nur um Gutes zu empfangen. Bis ich verstand, es gibt für mich nichts Gutes ohne ihn. Und alles, was Gott gibt, ist nichts im Vergleich dessen, dass er sich selbst gibt. Wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht nach Himmel oder nach Erde. Erkenne die anhaltende Liebe Gottes in Christus. So wie Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab, so gibt sich auch Jesus den Gläubigen zu erkennen. Ich bin Jesus. Friede euch. Kommt her zu mir. Tretet zu mir heran. Oh, ich wünsche, dass ihr alle solch einen Aha-Moment mit Jesus hattet. Aha, Gott ist mir nahe gekommen, in Jesus. Aha, das verändert alles. Zweitens, H, wie höchste Führung erkannt. Nicht nur für die Brüder, sondern auch für Josef gab es so einen Aha-Moment, so ein Aha-Erlebnis. Vielleicht in dem Moment, als er seine Brüder zum ersten Mal nach 20 Jahren wieder sah. Vielleicht auch erst, als er bemerkte, dass der Herr etwas an seinen Brüdern verändert hat. Auf jeden Fall kam Josef zu einer ganz bemerkenswerten Erkenntnis, eine Einsicht, die seine ganze Perspektive völlig auf den Kopf stellte. Und diese Erkenntnis teilt er mit seinen Brüdern hier, als er sie spricht, als er sich ihnen offenbart. In Vers 8 heißt es, und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Ist euch das auch gefallen? Was? Kennt er seine eigene Geschichte nicht? Wir haben doch gelesen in 1. Mose 37, seine Brüder haben ihn nach Ägypten verkauft. Es ist doch klar, dass es seine Brüder waren, die so hinterhältig und bösartig ihn in die Sklaverei verkauft haben. Sie wussten, diese Karawane, sie zieht nach Ägypten, sie verkaufen ihn, sie haben ihn nach Ägypten gebracht. Nun, das leugnet Josef auch gar nicht. Er sagt nämlich als erstes, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber er lehrt seine Brüder etwas, was für ihn selbst ganz bedeutend und trostreich ist und was auch nun seinen Brüdern helfen soll. In Vers 5 lesen wir, und nun seid nicht bekümmert. Werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Es ist beides. Die Brüder haben ihn verkauft, aber Gott hat ihn gesandt. Schon im Zelt Jakobs, als Josef davon träumte, wie sich die Ehren seiner Brüder vor ihm verneigten, hatte Gott den Plan schon lange gefasst und gefestigt, dass dies in Ägypten stattfinden soll, nicht in Kanaan. Die Brüder wollten aber um jeden Preis verhindern, dass sie sich vor Josef, ihrem kleinen Bruder, verneigen müssen. Oh nee, das geschieht auf gar keinen Fall, dachten sie sich. Und gerade deswegen haben sie ihn verkauft und dachten, sie werden ihn nie wieder sehen. Was soll jetzt aus seinen Träumen werden? Den sind wir los. Niemals werden wir uns vor ihm verbeugen. Doch Gott gebrauchte sogar die sündigen und boshaften Motive und Taten der Brüder, um das auszuführen, was er von Anfang an bestimmt hat. Gott hat die Brüder nicht dazu veranlasst, Josef zu hassen, noch hat es ihm gefallen, was sie taten. Sie wollten und haben Josef Böses angetan. Doch Gott hat eben das, was die Brüder geplant hatten, um Gottes Weg zu verhindern, er hat genau das gebraucht, um genau dieses Ziel zu erreichen, was Gott bestimmt hatte. Nun, wir verstehen alle, dass wir Menschen Gottes ratlos nicht verhindern können. Ja, so wie kleine Kinder, die können sich noch so bemühen, am Strand bei Ebbe eine Sandburg zu bauen, mit so festen und hohen Mauern, dass sie sagen, oh, die wird niemals kaputt gehen. Und dann kommt die Flut. Und es ist nichts übrig. Das Wasser schwemmt alles weg. Ja, so ist unsere Kraft die Kraft der Menschen gegen die Kraft Gottes. Aber es ist nicht nur so, dass all unser all das, was wir gegen Gott und gegen seinen Plan aufbauen, dass es einfach überschwemmt wird. Nein, Gott wirft die Pläne der Menschen nicht nur um, er gebraucht sie sogar für seine eigenen heiligen Zwecke. In unserem Bekenntnis im dritten Kapitel über den Ratschluss Gottes wird das die Möglichkeit der zweiten Ursache genannt. Gott ist immer die erste Ursache. Er hat alles geplant. Er bestimmt alles. Von ihm geht alles aus. Er hat volle Kontrolle. Er hat geplant, Josef soll nach Ägypten geführt werden. Doch als zweite, nachgestellte Ursache, als ein Instrument, als ein Werkzeug, gebraucht er den bösen Hass der Brüder Josefs. Ohne selbst Urheber der Sünde zu sein. Er gebraucht die Dinge der Menschen, diese zweiten Ursachen, um doch sein eigenes Ziel zu erreichen. So dass Josef zuerst von Gott nach Ägypten gebracht wurde, aber mittels der Hand seiner Brüder. Und Freunde, das ist ein großer Trost. Gott kann aus unserem Mist Dünger machen. Das entschuldigt nicht unsere sündigen Taten. Aber es lehrt uns, Gottes Gnade und Allmacht umso mehr zu preisen. Ihn bei allem zu betrachten, auf ihn zu vertrauen. Spurgeon, er ruft einmal auf, blickt nicht auf die zweite Ursache der Leiden. Blickt auf die große erste Ursache. Es ist euer Gott, der alles in allem ist. Euer Vater Gott, der unendlich Gute. Egal, was uns geschieht, egal, wie böse es vielleicht Menschen mit uns meinen, hinter allem steht dennoch der liebende Vater, der nichts zulässt, was seinen Kindern zu einem bleibenden, ewigen Schaden führt. Nein, der sogar alles mitgebraucht. Zum Guten. Zum Guten. Aus Liebe. Alles. Selbst die bösen und sündigen Taten der Menschen. Das hat Josef gelernt. Er merkte, Gott hat bestimmt, dass ich in Ägypten diese hohe Stellung bekommen soll, damit ich wiederum meine Familie am Leben erhalten soll. Denn er sagt, Vers 7, doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Es geht nicht nur um mich. Gott hat mich hierher gesandt, um mich zu gebrauchen für eine große Rettung. Rest ist übrigens ein ganz bedeutender Begriff in der Heilsgeschichte der Bibel. Nachdem Gott das spätere Volk Israel immer wieder zur Buße gerufen hatte und sie oft strafen musste, kündigt er durch die Propheten an, dass er einen Überrest aus dem Volk bewahren wird. Ein Rest wird sich zu Gott wenden, ein Rest wird gerettet werden und die Hilfe Gottes erfahren. Ein Rest muss erhalten bleiben, bis der Christus kommt. Und wie in Jesaja 10, Vers 21, ein Rest wird umkehren, ein Rest Jakobs zu dem starken Gott. Und Paulus schreibt in Römer 11, Vers 5, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Wieso ist das bemerkenswert? Es war, Josef bezeugt hier, es war von Anfang an ein Überrest nach der Gnadenwahl Gottes. Alles, was Gott tut an den Menschen zum Heil, ist souveräne Gnade. Als Israel noch gar keine Nation war, sondern eine Familie, die drauf und dran war, sich selbst zu zerstören. Durch ihren Hass und ihren Neid, die drauf und dran war, in Hungersnot zu vergehen und in Rache und Hass unterzugehen, da hat Gott sie aus Gnade gerettet. Gott hat bestimmt, dass sie nicht vergehen sollten, um seinen Ratschluss zu erfüllen, um seine große Rettung hervorzubringen, wie er bestimmt hat, durch Jesus Christus, der aus der Nachkommenschaft Abrahams und Isaaks und Jakobs und Judas kommen soll. Josef verkündet seinen Brüdern hier die souveräne, höchste Führung und Vorsehung Gottes. Diese Lehre hat Josef geholfen, seinen Brüdern zu vergeben. Und diese Lehre soll auch nun auch ihr Gewissen beruhigen. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Wisst ihr, Spötter verdrehen diese kostbare Wahrheit der Souveränität Gottes, dass er alles in den Händen hat, dass er selbst die bösen Taten der Menschen kontrollieren kann. Spötter verdrehen das und sagen, dann können wir ja sündigen, wie wir wollen. Gott macht ja eh, was er will. Er lenkt es ja eh so, wie er es geplant hat. Ja, dann lass uns doch einfach sündigen. Doch die Souveränität Gottes, sie schmälert nicht die Schuld der Menschen. Sie verringert nicht deine Sünde. Es macht nicht Sünde zu irgendwie so einem kleinen Fehler. Ja gut, du bist bei Rot über die Ampel gegangen, aber es ist nichts passiert. Gott hat ja alles unter Kontrolle. Deswegen müssen wir Sünde nicht so ernst nehmen. Oh nein. Diese Lehre der Souveränität Gottes ist nur ein Trost für solche, die verstanden haben, wie schlimm ihre Sünde ist. Diese Lehre ist lächerlich für die, die ihre eigene Sünde kleinreden. Ja, mehr noch, die groß von sich selbst denken und so gering von Gott. Die machen sich lustig und sagen, ha, wenn das stimmt, dann kann ich ja einfach meinem eigenen Herzen folgen. Oh, wehe dir, wehe dir. Es zeigt die Verdorbenheit deines Herzens. Aber wisst ihr was, diese Lehre ist eine der köstlichsten, trostreichsten, nützlichsten, beruhigendsten, schmerzlinderndsten Lehren für die, die erkannt haben, wie böse und wie grausam, wie schmutzig und wie grässlich ihre eigene Sünde ist. Ja, für solche, die wirklich bekümmert sind und die zornig auf sich selbst sind, weil sie erkannt haben, wie schuldig sie vor Gott und Menschen sind. Und genau solche sind die Brüder Josef geworden hier. Und genau in diese Situation hat Gott sie gebracht, dass sie bekümmert waren, dass sie zornig auf sich selbst waren. Wie konnten wir so etwas tun? Wir sind schuldig. Dass sie an sich selbst verzweifeln und sagen, wir haben überhaupt nichts Gutes verdient. Wir gehen in die Sklaverei unser Leben lang, das ist unser Lohn. Aber hier wird die Lehre der Souveränität Gottes zum größten Trost. Hier beruhigt es die Gewissen. Gott weiß es. Aber er kann dennoch, trotz all deiner Sünde, es gebrauchen zum Guten. Er hat dennoch eine große Rettung geplant, die auch dir gilt. Die auch dir gilt. Josef hat seine Brüder auf langem Weg zur Erkenntnis ihrer eigenen Sünde gebracht, damit sie jetzt erkennen, wie wunderschön die Souveränität Gottes ist. Bis dahin haben sie versucht, Gott zu vermeiden. Und sie waren erschrocken, als sie gemerkt haben, Gott hat unsere Schuld gefunden. Sie wollten sich vor ihm verstecken. Und jetzt erkennen sie, Gott hat von Anfang an alles unter Kontrolle gehabt. Selbst unsere Schuld. Und er hat sie gebraucht in einer unfassbaren Weise, dass es sogar zum Guten und zu seiner Ehre dient. Erst von diesem Punkt aus bringt Josef sie zu dem Frieden und dem Trost der souveränen und gnädigen Vorsehung Gottes. O wehe uns, die wir uns Calvinisten nennen, die wir die souveräne Gnade Gottes preisen, die wir seine Allmacht, seine souveräne Herrschaft so betonen. Wehe uns, wenn es nicht diesen Effekt hat. Wie bei Josef, dass wir umso bereiter sind zu vergeben. Und wie bei den Brüdern, dass wir lernen, unser Gewissen zu beruhigen. Anstatt gering von Sünde zu denken. Oh, die Souveränität Gottes darf uns niemals kalt werden lassen gegenüber Sünde. Und auch niemals kalt werden lassen gegenüber Brüdern, die sündigen. Aber da, wo sie richtig verstanden wird, lernen wir zu vergeben. Weil wir wissen, uns ist vergeben worden. Und wir lernen Gott zu preisen für seine Gnade, die wir nicht verdient haben. Aufgrund der Größe unserer Schuld. Aber wir können ein gereinigtes Gewissen haben vor Gott. Ja, er hat all das zugelassen und dennoch dürfen wir ihm begegnen. So ist es mit Christus. In Apostelgeschichte 4, Vers 27, da betet die Gemeinde in Jerusalem so wunderbar erhebend. Denn in dieser Stadt versammeln sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus und mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Oh, was für ein Gebet. Herodes spottete über Jesus, Pilatus prahlte über seine Macht gegenüber Jesus, die jüdische Elite hasste ihn und nannte ihn einen Gotteslästerer, die Römer richteten ihn in boshafter Grausamkeit am Kreuz hin. Und in alledem erfüllten sie doch nur, was Gott selber vorher bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Dass Jesus, der eingeborene Sohn Gottes, sein Leben opfern soll für Sünder. Und ja, es ist dein und meine Sünde, die Christus ans Kreuz brachten. Meine Sünde trägt einen größeren Anteil der Schuld, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, als Herodes und Pilatus, die Juden und die Römer zusammengenommen. Denn er ging freiwillig für die Sünden seiner Kinder, seiner Erwählten ans Kreuz. Das war der Grund. Nicht für die Sünde Herodes, nicht für die Sünde Pilatus, auch nicht wegen der Grausamkeit der Römer, sondern wegen der Sünde seiner Erwählten. Das, was Gott vorherbestimmt hat. Er gebrauchte Herodes und Pilatus, die jüdische Elite und die Römer als zweite Ursache. Die erste Ursache ist Gott selbst, der eine große Rettung bestimmt hat. Einen großen Stellvertreter. Einen Mann, Gott, der Mensch geworden ist, der am Kreuz stirbt für Sünder, die nichts Gutes verdient haben, aber für die Gott souveräne Gnade bestimmt hat. Wer seine Sünde erkennt und bekennt, dem vergibt Jesus, der Auferstandene, seine Schuld. Denn er selbst hat für sie bezahlt am Kreuz vor dem heiligen Gott. Und er schenkt uns nicht nur Vergebung unserer Sünden, sodass wir nicht vor das Strafgericht Gottes kommen, sondern er reinigt auch unsere Gewissen. Der Apostel Paulus, er konnte davon berichten, dass er die Gemeinde verfolgt hat, Unschuldige ins Gefängnis werfen ließ. Er hat die Christen gehasst. Und es hat ihn sicherlich betrübt, darüber nachzudenken. Er nannte sich den ersten, das heißt den größten Sünder. Aber er bemerkt im gleichen Atemzug die Souveränität Gottes. In 1. Timotheus 1, Vers 15, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchem ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise zum Vorbild für die, welche an ihm glauben werden, zum ewigen Leben. Die Gnade Gottes mit so einem schlimmen Sünder, wie Paulus es war, es zeigt doch nur die Größe der Barmherzigkeit Gottes in Jesus und ist eine Ermutigung für andere, die denken, nee, ich hab's nicht verdient. Paulus sagt, oh nee, keiner von uns hat es verdient. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, als ein Vorbild. Wie groß die Gnade Gottes ist. Ja, wie frei seine Gnade ist. Es liegt nicht an unserem Verdienst, nicht an unserer Würde. Oder in 2. Korinther 1 schreibt Paulus, als er in Asien war, da dachte er, sie müssten sterben. Sie waren schon verzweifelt und dachten, hier kommen wir nicht wieder raus. Sie wurden vielleicht verfolgt. Doch Gott hat ihn und seine Gefährten im letzten Augenblick gerettet. Und da stellte er fest, jetzt haben wir gelernt, nicht mehr auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott zu hoffen. Und dieses Erlebnis lässt uns nun auch in Zukunft immer wieder hoffen auf Gott, der volle Kontrolle hat. Und mehr noch, wir wurden getröstet und wir können jetzt andere mit dem Trost trösten, mit dem Gott uns getröstet hat in dieser Situation. Und außerdem werden noch viele andere ermutigt, die für uns gebetet haben, denn so wird das Lob gegenüber Gott umso größer, weil wir jetzt berichten können, er hat uns gerettet, er hat uns getröstet, er hat uns gestärkt, er hat uns ermutigt, er hat uns eine feste Hoffnung gegeben. Aha. Gott hat selbst meine sündigen und auch meine leidvollen Tage völlig unter Kontrolle. Der Gott, der anhaltend liebt, der hat die volle Kontrolle, die höchste Führung und Leitung meines Lebens. Nicht als Erlaubnis für stolze Sünde, aber als echter Trost für bußfertige Gläubige. Bei Gott ist eine große Rettung. Und drittens, A, wie Auftrag zum Zeugnis erkannt. Nachdem Josefs Brüder ihren Bruder erkannt haben, den sie einst verkauft haben. Und nachdem sie erkannt haben, wie sehr Josef sie liebt und Gottes wundersame Führung, der zu keinem Moment die Kontrolle und seinen Plan aufgegeben hatte, selbst als es so schien, da fordert Josef seine Brüder auf, etwas zu tun. Er gibt ihnen einen Auftrag. Sie sollen Zeugen sein. Und der Auftrag hat zwei ganz wichtige Punkte. Zum einen lautet der Auftrag, eilt und berichtet. Sie sollen schnell zu ihrem Vater Jakob ziehen, aber nicht um einen großen Getreidevorrat dorthin zu bringen, wie bei der letzten Reise, sondern um Jakob und seine ganze Nachkommenschaft nach Ägypten zu holen. Sie sollen da sein, wo ich bin. Josef weiß, die Hungersnot dauert noch 5 weitere Jahre. Und damit die Familie überlebt, damit der Heilsplan Gottes sich erfüllt und die Rettung in Christus durch diese Familie kommt, müssen sie nach Ägypten ziehen. Josef, sie müssen zu Josef kommen. Er allein kann sie völlig versorgen. Und wir merken, es ist keine spontane Idee, keine kurzfristige Reaktion auf die Entwicklung. Oh, jetzt habe ich mich doch verraten, jetzt habe ich mich zu erkennen gegeben, jetzt müssen wir irgendwie improvisieren. Er hat schon genau vorher überlegt, welches Gebiet sinnvoll wäre für die Viehherden und wo sie zwar in Ägypten leben können, aber doch in einer gewissen Trennung von den Ägyptern. Er weiß sofort, geht zu meinem Vater und sagt, du kannst im Land Goschen wohnen. Er hat das schon alles vorher durchgedacht. Er hat schon alles geplant. Er weiß schon genau, welches Gebiet sinnvoll ist. Wenn Christus dir begegnet ist, dann geh auch du zu deinen Verwandten, zu deinen Bekannten. Berichte von Jesus. Berichte von diesem Aha-Erlebnis in deinem Leben. Kehr nicht einfach wieder zurück und sag, okay, ja, ich hatte da irgendwie ein paar merkwürdige Tage. Sondern dein Leben muss sich verändern. Aber Zeuge davon auch vor denen, die dir nahe sind. Zeuge von Berichte von Jesus, bei dem allein wahres Leben zu finden ist, bei dem du die Liebe Gottes erkannt hast, der dir einen neuen Lebenssinn gibt, der dir deine Schuld genommen hat, der dein Gewissen beruhigt hat. Es ist der Herr, Nicht nur über Ägypten, sondern der Herr über alle Herren, der König über alle Könige, der in Ewigkeit regiert, Jesus Christus. Er ist der Herr über die ganze Welt, Herr über Leben und Tod. Und wer an ihn glaubt, muss nicht verloren gehen, sondern hat das ewige Leben. Kommt mit zu Jesus, kommt mit zu seinem Reich, eile, zieht hinauf und berichtet von Jesus. Aber Josef gibt noch einen weiteren Auftrag. Und der gehört zusammen. Seht und versteht. Vers 12 heißt es, und siehe, eure Augen und die Augen meines Bruders Benjamin sehen es, dass mein Mund es ist, der zu euch redet und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Josef weiß, Jakob wird an ihren Worten zweifeln. Für 22 Jahre dachte er, Josef sei elend und grausam gestorben. Und darum ruft Josef seine Brüder auf, bevor ihr zieht, werdet erstmal für euch selbst ganz gewiss. Nicht, dass ihr schon bei der ersten Herberge denkt, ach, haben wir das vielleicht doch alles nur geträumt? War das vielleicht doch alles nicht richtig? Werdet gewiss. Hört genau hin. Achtet sorgfältig auf das, was ich euch sage. Schaut, es ist mein Mund, der zu euch redet. Und seht genau hin. Betrachtet die ganze Herrlichkeit, die ich in Ägypten habe. Dass ich fähig bin, euch zu retten. Dass ich fähig bin, euch zu ernähren. Dass ich fähig bin, euch am Leben zu erhalten. Seht auf die Herrlichkeit. Und schließlich heißt es, nachdem sie sich umarmt haben und zusammen weinen, danach redeten seine Brüder mit ihm. Sie waren vorher erstarrt, sie konnten gar nicht mit ihm reden, aber hier ganz am Ende heißt es, seine Brüder redeten mit ihm. Nachdem sie auf seine Worte hörten, nachdem sie seine Herrlichkeit gesehen haben, seine Liebe fühlen, wie er sie umfängt und umarmt und küsst, da fangen sie an, mit ihm zu reden. Ihr Lieben, das ist ein Auftrag, der auch uns betrifft. Jeden von uns. Hört auf das Wort Jesu. Lest die Bibel. Werdet gewiss. Werdet überzeugt durch seine Lehre. Wir leben in einer Zeit, wo dieses Wort verdreht wird von so vielen Spöttern. Werdet gewiss. Wenn ihr zeugen wollt, werdet gewiss, es ist der Mund Gottes, der da spricht. Das ist nicht einfach nur eine alte Philosophie. Es sind nicht nur Zeugnisse von Menschen. Werdet gewiss und erkennt, dass es das ist, was es in Wahrheit ist. Gottes Wort. Gottes Wort, das zu uns spricht. Und betrachtet die Herrlichkeit Jesu. Und ich meine nicht die Größe von irgendwelchen Kathedralen oder der Prunk von irgendwelchen Kirchen, sondern die geistliche Herrlichkeit. Schaut auf Jesu herrlichen Charakter. Schaut auf seine Liebe und seine Sanftmut. Schaut auf seine Heiligkeit und Treue. Schaut auf sein Erbarmen mit Sünder. Betrachtet die Herrlichkeit seines Werkes, sein gerechtes Leben, sein freiwilliges Opfer, seine gnädige Gabe der Versöhnung und seine herrliche Stellung. Er ist auferstanden und sitzt zu Rechten des Vaters im Himmel. Das ganze Gericht ist ihm übergeben und er hat alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und in seinem Namen empfangen wir seinen Geist und dürfen im himmlischen Thronsaal unsere Anliegen vor Gott bringen, mit gereinigtem Gewissen. Und er ist unser Fürsprecher. Und er wird wiederkommen aus dem Himmel, in Herrlichkeit erscheinen. Und das Reich der Herrlichkeit aufrichten, das, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört und was in keines Menschen Sinn gekommen ist, was er bereitet hat denen, die ihn lieben. O, betrachtet seine Herrlichkeit. Lernt euch, an Jesus zu erfreuen. Lernt euch, lernt seine Herrlichkeit zu betrachten und zu verstehen. O, ja, er ist fähig, mich zu retten. O, ja. Er weiß, mein Leben zu versorgen. Ich habe seine Herrlichkeit gesehen. Aber vor allem, redet mit ihm. Das muss jeder von euch selbst beurteilen, wie es um die Gemeinschaft mit Jesus steht. Aber wir werden seinen Auftrag nicht erfüllen, von seinem Wort und von seiner Herrlichkeit zu zeugen, Menschen zu Christus zu rufen, wenn wir selbst nicht wissen, was es heißt, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Wenn wir nicht seine Liebe und seine herzliche, vergebene, gnädige Nähe und Umarmung erfahren. Wenn wir nicht verstanden haben, was es heißt, dass Jesus uns nahe ist. Dass er uns kennt. Dass er sich selbst uns geoffenbart hat. Ich bin Jesus, dein Bruder. Aha, wer Jesus erkannt hat und den großen Heilsplan Gottes in ihm, der wird nicht schweigen von seinem Wort und von seiner Herrlichkeit, weil er Jesus kennt und Gemeinschaft mit ihm hat. Dazu helfe uns unser dreieiniger Gott. Amen.